NDR Info. Themen des Tages.
I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force.
Ich muss keine Gewalt anwenden. Ich will keine Gewalt anwenden. Ich werde keine Gewalt anwenden. Ja, das waren wohl die entscheidenden 4 Sekunden in einer sehr, sehr langen Rede. Donald Trump hat in Davos gesprochen und neben Wirtschaftsentwicklungen in den USA auch den Besitzanspruch auf Grönland wiederholt. Das ist gleich ein Thema. In Brüssel tagt heute und morgen der NATO-Militärrat. Wir fragen, wie steht's um das Bündnis angesichts der Übernahmeideen der USA? Und neben allen Schwierigkeiten derzeit vermelden wir auch einen Erfolg auf europäischer Ebene. Europol hat nämlich länderübergreifend gefahndet und offenbar einen der größten Lieferanten für Drogenlabore ausgehoben. All das in der kommenden halben Stunde. Ich bin Birgit Langhammer. Guten Abend. Schon seit gestern tagen Staats- und Regierungschefs, Konzernbosse, Wirtschaftsexperten in Davos und alles schaute auf den heutigen Auftritt von Donald Trump, der die Themen setzte. Nicht wie ursprünglich geplant die Hilfe für die Ukraine, sondern die Übernahme von Grönland und Strafzölle gegen europäische Länder, die Grönlands Unabhängigkeit verteidigen. Mit Verspätung ist der US-Präsident dann in der Schweiz gelandet, weil die Air Force One ein technisches Problem hatte. Vorab hatte der amerikanische Finanzminister schon allen geraten, tief durchzuatmen und sich nicht, Zitat, dem Wutreflex hinzugeben. Man solle doch erstmal abwarten, was Trump zu sagen habe. Das haben wir getan. Und nun fasst die Rede des US-Präsidenten meine Kollegin und langjährige USA-Korrespondentin Claudia Sarre zusammen. Claudia, er hat erstmal wirklich sehr, sehr lange über seine Erfolge gesprochen, die ihm im vergangenen Jahr gelungen seien, betonte, dass sich die Lage der Amerikaner so sehr verbessert habe, Firmen in den USA erfolgreich seien, die Börsenkursen steige. Und dann kam er endlich zu Grönland. Da haben wir ja alle drauf gewartet. Also, wie stellt er sich jetzt eine Einigung vor?
Wir haben seine wichtigste Aussage ja schon zu Beginn der Sendung gehört und das war, dass er auf keinen Fall militärisch vorgehen wird und will, um Grönland zu übernehmen.
We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be frankly unstoppable. But I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh good. I don't have to use force, I don't want to use force, I won't use force.
Also er sagt konkret, wir kriegen wahrscheinlich nichts, außer wenn ich mich entscheide, übertriebene Gewalt anzuwenden. Da wären wir unaufhaltbar, aber ich werde das nicht tun und jetzt wird vermutlich jeder erleichtert sein. Ich will keine Gewalt anwenden und ich werde keine Gewalt anwenden. Gleichzeitig hat er aber tatsächlich nochmal seinen Besitzanspruch auf Grönland bekräftigt. Er hat zum Beispiel gesagt, dass die USA noch nie etwas von der NATO erhalten hätten, dass Dänemark sehr undankbar sei und dass die USA Grönland für ihre internationale und nationale Sicherheit brauchen. Und außerdem sei überhaupt keine Nation in der Lage, Grönland zu verteidigen, außer den Vereinigten Staaten.
The fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand.
Also er war da sehr klar. Wenn er aber doch jetzt keine Gewalt anwenden will, wie sieht dann für ihn die Lösung aus?
Nun, er fordert nun sofortige Verhandlungen zur Übernahme Grönlands, ohne allerdings Details zu nennen.
It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States.
Er hat ja schon im Vorfeld ein Treffen der beteiligten Parteien angekündigt, hat darüber sogar schon telefoniert mit NATO-Chef Rutte. Aber wann diese Verhandlungen beginnen sollen und wie sie dann aussehen am Ende, das ist im Moment noch nicht klar.
Weil du gerade NATO-Chef Rutte angesprochen hast, Claudia, Kritik hat er ja geübt an der NATO und zwar sehr große. Dazu kommen wir auch gleich noch, sprechen wir auch mit einem Experten. Aber Trump hat durchaus auch noch mal mit dem Finger auf Europa gezeigt.
Das stimmt. Er hat gesagt, er liebe zwar Europa, aber es bewege sich doch eindeutig in die falsche Richtung.
And I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
Und er hatte dafür natürlich auch Gründe. Er sagte, dafür sei die Masseneinwanderung in Europa verantwortlich und natürlich auch der seiner Meinung nach zu starke Fokus auf erneuerbare grüne Energien.
Vielen Dank, soweit Claudia Sarre. Sie hat uns die, insgesamt waren es glaube ich 1,5-stündige Rede von Donald Trump in Davos zusammengefasst. Und der wichtigste Punkt eben, Grönland bleibt weiterhin auf seinem Wunschzettel. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten zu reagieren. Es gibt diejenigen, die jetzt sagen, es reicht, man müsse Trump in die Schranken weisen, man dürfe sich nicht erpressen lassen durch Zölle. Und es ist sogar die Rede davon, ob europäische Investoren US-Vermögenswerte abstoßen sollten. Andere wiederum rufen zur Nachsicht auf. Auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte, man brauche umsichtige Diplomatie im Grönland-Konflikt. Für das Militärbündnis steht aber auch viel auf dem Spiel. Heute hat der Militärrat parallel zu Davos in Brüssel getagt. Bei dem Routinetreffen kommen auch die Generalstabschefs der Bündnispartner zusammen. Dazu unsere Korrespondentin Sabrina Fritz. Ich habe sie gefragt, was steht denn dort alles auf der Tagesordnung?
Also da wird geschaut, wie ist das NATO-Gebiet militärisch aufgestellt? Haben wir Lücken? Muss man irgendwo Soldaten vielleicht umlegen? Braucht man irgendwo vielleicht mehr Luftaufklärung? Wie sind Meere und Zugänge zum Wasser gesichert? Also das ist wirklich eine sehr konkrete militärische Planung, die dort stattfindet. Wie Sie sagen, relativ regelmäßig. Also man sieht das auch, die tragen alle Uniformen mit sehr, sehr vielen Abzeichen und Auszeichnungen. Das sind dann wirklich die obersten Militärs der 32 NATO-Staaten, die sich dort versammeln.
Eigentlich sollte ja auch in Davos weiter über die Ukraine und über Hilfen gesprochen worden. Dann kam Donald Trump, hat die Themenlage nochmal geändert. Dann hat er heute aber selbst nochmal die Ukraine angesprochen und meinte, die Europäer müssten sich mehr kümmern. Sind denn weitere Hilfen geplant?
Also die Europäer tun eine Menge. Sie sind ja eigentlich der einzige große Unterstützer noch. Die USA haben sich ja relativ zurückgezogen. Aber was es auch in diesem Format vor allem nochmal darum geht, das ist das ganze Thema Cyberangriffe, Missinformation, also da wird schon nochmal genau geschaut, wie kann man dem auch entgegenwirken, weil man muss sagen, die militärische Entscheidung, also welche Waffen werden geliefert, das machen eigentlich die NATO-Länder selber. Das wird gar nicht hier in Brüssel entschieden, weil das müssen ja die Länder entscheiden, welche Raketen, welche Systeme liefern sie in die Ukraine. Aber das ganze Thema, ich sag mal auch so Cyberbedrohung, das ist schon hier ein großes auch. Und eben auch was die Ukraine betrifft, weil auch da ist ja Russland sozusagen auf allen Zerstörungen von Infrastruktur, Missinformationen und so weiter. Also es ist ja nicht nur ein militärischer Angriff, der geht ja auch weiter.
Saqueur, finde ich, klingt sehr französisch, ist aber ein englisches Kürzel. Und die Position hat auch immer ein US-Admiral oder Vier-Sterne-General inne. Was genau ist dessen Aufgabe?
Genau, man hat sich das immer aufgeteilt. Also der politische Kopf, Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, kennt man ja jetzt, wird auch immer viel von Donald Trump in Anspruch genommen. Das ist immer ein Europäer und im Gegenzug hat man gesagt, der militärische Kopf, das ist immer ein Amerikaner. Und obwohl es vielleicht französisch klingt, ist es eines eben der vielen Abkürzungen, die die NATO eben auch hat. Hier Supreme Allied Commander ist eben der Oberbefehlshaber der Streitkräfte und das größte NATO-Mitglied. Die USA stellen damit auch dann den obersten Militär.
Vielleicht noch mal kurz eingeschätzt, Frau Fritz, wie schwierig muss dann auch so ein Treffen sein, wenn parallel Bündnispartner gegeneinander argumentieren? Die Debatte um Grönland ist ja auch noch nicht vorbei.
Ja, guter Punkt. Also auf jeden Fall, weil man darf ja nicht vergessen, die Amerikaner sitzen mit am Tisch und selbst wenn man sich wahrscheinlich auf dieser Arbeitsebene auch sehr gut kennt und austauscht, aber auch das wurde heute bei der Eröffnung nochmal gesagt, wir sind nicht immer einer Meinung, wir haben auch Differenzen, das macht uns besser. Also kann man natürlich auch immer sagen, klar, unterschiedliche Meinungen können auch dann zu einem besseren Ergebnis führen, aber dass im Moment, wer auch immer der Vertreter Dänemarks und der Vereinigten Staaten vielleicht jetzt nicht Best Friends auch in solchen Runden sind, das kann man sich schon gut vorstellen.
Heute und auch morgen tagt der NATO-Militärausschuss. Das waren Einschätzungen von unserer Korrespondentin Sabrina Fritz. Ja, und es hat ja wirklich sehr viel Kritik von Donald Trump in seiner Rede an der NATO gegeben. Und das wollen wir jetzt nochmal einordnen mit Martin Erdmann. Er war selbst früher Diplomat bei der NATO in Brüssel. Schönen guten Tag, Herr Erdmann.
Ich grüße Sie, Frau Langhammer.
Und Sie haben die Rede ja auch mitverfolgt. Wir hatten da jetzt noch keinen Faktenchecker, der parallel gelaufen ist. Aber Donald Trump hat gesagt, die NATO habe von den USA profitiert. Die hätten aber nie etwas zurückbekommen. Das kann man, glaube ich, so nicht stehen lassen.
Nein, das kann man so nicht stehen lassen. Insgesamt war diese Rede aus meiner Sicht ein verstörender Mix, ein Wortschwall. von dubiosen Behauptungen und sehr viel Schönfärberei eigener Leistungen. Und was die Kritik an der NATO betrifft, so möchte ich doch erinnern, dass die NATO den Artikel 5, also die kollektive Selbstverteidigung, erstmals ausgerufen hat im Zusammenhang mit den Angriffen auf das World Trade Center in den USA. Also zu behaupten, die NATO täte für die USA nichts, ist falsch, faktisch falsch. Und zweitens ist die NATO der Aktionsrahmen für die USA in Europa und im transatlantischen Verhältnis der Legitimationsrahmen, wenn man so will, und insofern von ungeheurer Bedeutung und Wichtigkeit für Washington.
Er hat ja weiterhin betont, er werde keine Gewalt anwenden bei der Übernahme Grönlands. Wir haben es gerade auch schon nochmal gehört. Er bleibt dabei, er möchte Grönland besitzen, da soll es Verhandlungen geben. Und er meinte, jetzt könnten alle aufatmen. Da ging auch wirklich ein Aufatmen, zumindest auch durch Redaktionen. Heißt es jetzt auch, es gibt keine Gretchenfrage für die NATO?
Also insgesamt betrachte ich diese Rede als ein Zurückrudern, gemessen an all den nebulösen Ankündigungen, die Trump in den letzten Monaten getan hat. Zum Beispiel die Behauptung, wir werden Grönland besitzen, one way or another, also so oder so. Von einem so hat er sich verabschiedet, nämlich von der Anwendung von Gewalt. Es kann also jetzt nur noch um die Frage von Verhandlungen gehen. Die Frage ist allerdings, über was soll verhandelt werden? Wenn man mal die Kaufoption ausschließt, weil für Grönland und Dänemark diese Option keine ist, dann bleibt eigentlich am Ende nur noch so etwas wie ein Sicherheitspaket. Die gemeinsame Aufgabe, nämlich von den USA, Kanada und den NATO-Europäern, mehr für die Sicherheit Grönlands zu tun, unter NATO-Führung. Und das ist etwas, was jetzt Generalsekretär Rutte mit den Bündnispartnern ausdiskutieren, aushandeln muss, wie man das am besten in Angriff nimmt.
Mm. Und dazu muss man ja aber auch sagen, es hat durchaus auf Grönland schon mal deutlich mehr US-Militärbasen gegeben als im Moment. Das ist eine, und ich glaube, es waren ja in Höchstzeiten schon mal 16, 17, und wir haben ja auch immer gehört von Grönland, aber auch von Dänemark, man habe gar nichts dagegen, wenn die USA da wieder aufstocken. Müsste man dann fast schon wieder sagen, es war viel Lärm um nichts, oder kommt es jetzt wirklich konkret drauf an, wie dieses Paket aussieht und ob man nicht doch einen Teil verkaufen muss, um hier irgendwie Gesichtswaren rauszukommen?
Nein, die Kauffrage halte ich für ausgeschlossen. Was möglich ist aufgrund des sogenannten Status of Forces Agreement zwischen Dänemark und den USA, ist, dass das Volumen amerikanischer Streitkräfte auf Grönland erhöht wird. Aber darum, glaube ich, geht es letztlich nicht. Es geht darum, dass wir zwischen Europa und Nordamerika, also USA und Kanada, ein gemeinsames Verständnis über Sicherheit im Nordatlantik herstellen müssen. Und dazu gehört Grönland. Und insofern, glaube ich, wird das Endergebnis ein Mix sein aus US- und europäischen Leistungen zur Verstärkung und Abwehr von Übergriffen von Russland und China, meinetwegen auch Chinas im Nordatlantik und damit auch gegenüber Grönland.
Mm. Konkret für den Zeit jetzt auch der Verhandlungen, wenn Trump sagt, er wird Grönland nicht verteidigen, solange es zu ihm und zu den USA gehört, da muss man ja jetzt eigentlich auch hoffen, dass es keine Angriffe gibt, also dass man nicht, Sie haben gerade China und Russland angesprochen, dass man jetzt nicht gerade die Falschen auf den Plan ruft, oder?
Bisher gibt es ja kaum Hinweise darauf, dass das grönländische Festlandterritorium, das, was Trump als einen Haufen Eis bezeichnet, tatsächlich von Russland übergriffig behandelt wird und von China schon gar nicht. Insofern geht es mehr um die Sicherheit im Nordatlantik insgesamt als konkret gegenüber der Insel Grönland.
Und vielleicht noch ein Satz ganz kurz. Ich glaube, Sie haben es eingangs eigentlich schon gesagt, Herr Erdmann. Aber angenommen, die Sticheleien gehen weiter. Sollte man sich dann auch noch mal wirklich konkret überlegen, was eine Alternative zur NATO sein könnte?
Nein, für die NATO gibt es keine Alternative. Ein solches Konstrukt mit 32 Mitgliedstaaten, das so reibungslos und lautlos funktioniert wie die NATO, wird man nicht wieder errichten können. Und das kann auch der Friedensrat, den Trump ja selber ins Gespräch gebracht hat, nicht leisten.
Martin Erdmann war das, früherer Diplomat bei der NATO in Brüssel. Danke für Ihre Einschätzungen.
Bitteschön.
Wir haben Russland gerade schon gehört. Auch der Ukraine-Krieg spielt natürlich eine Rolle. Die Bundesregierung hat jetzt im Tonfall zumindest ein bisschen verschärft, wirft Russland nach den jüngsten schweren Angriffen auf die Ukraine Kriegsverbrechen vor. Hunderttausende Kinder, ältere Menschen, ganze Familien müssen bei eisigen Minusgraden ohne Strom, ohne Heizung und ohne warmes Wasser ausharren, so der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Mayer heute in Berlin. Russland überziehe die Ukraine im kältesten Winter seit Kriegsbeginn mit brutalen Angriffswellen auf zivile Ziele. Christina Nagel berichtet aus Berlin.
Nacht für Nacht greift Russland die Energieinfrastruktur der Ukraine an, mit verheerenden Folgen. Hunderttausende sind ohne Strom, ohne Heizung, ohne warmes Wasser, bei zweistelligen Minusgraden. Es sind Angriffe, die die Bundesregierung nicht länger unkommentiert lassen will. Das Vorgehen Russlands sei zutiefst unmenschlich und menschenverachtend, sagt der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Mayer.
Putin nutzt Kälte als Waffe. Das ist ein klarer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und Putins Russland begeht hier aus unserer Sicht Kriegsverbrechen.
Es ist eine klare Verurteilung der russischen Angriffe. Es ist aber auch das klare Signal, dass die Bundesregierung bei allen Sorgen um die Zukunft des transatlantischen Verhältnisses, der NATO und Grönlands die Ukraine nicht aus dem Blick verloren hat.
Wir tun zudem alles, was in unserer Kraft steht, damit dieser Krieg ein Ende findet. Und das sollte weiter auch das zentrale gemeinsame Anliegen Europas, der Ukraine, der USA, aber auch der Weltgemeinschaft sein.
Wie weit diese Kraft reicht, um Einfluss auf die Gespräche zwischen Russland, den USA und der Ukraine zu nehmen, ist derzeit schwer zu sagen. Hinter den Kulissen ist die Sorge groß, dass die Ukraine Verhandlungsmasse in einem großen Deal werden könnte, in dem es dann auch um Grönland geht. Verhandelt jedenfalls wird weiter. Fortgesetzt wird gleichzeitig auch die deutsche Ukraine-Hilfe. 11,5 Milliarden Euro sind für 2026 veranschlagt. Ein großer Teil des Geldes soll genutzt werden, um die Luftverteidigung der Ukraine zu stärken. Ins Detail gehen kann und will der Sprecher des Verteidigungsministeriums Mitko Müller nicht. Nur so viel.
In dieser Luftverteidigung wird es also auch in diesem Jahr weitere IRIS-T-Systeme geben. Es wird Lenkflugkörper geben, es wird Patriot vor allen Dingen im Bereich Ersatzteile unterstützt und Gepard-Munition. Das sind so die großen Cluster, die ich jetzt einfach so nennen kann.
Waffensysteme, die helfen sollen, die Ukraine vor russischen Raketen- und Drohnenangriffen besser zu schützen. Um die Folgen dieser verheerenden Angriffe gerade auf zivile Ziele und die Energieinfrastruktur abzufedern, hat die Bundesregierung zudem die sogenannte Winterhilfe aufgestockt, um 60 Millionen Euro. Geld, das in konkrete Projekte von Partnerorganisationen fließen soll, wie der Sprecher des Auswärtigen Amtes Josef Hinterseher erklärt.
Über UNHCR unterstützen wir zum Beispiel Notunterkünfte, indem wir Notstromaggregate für Schutzräume bereitstellen. Mit UNICEF versorgen wir ungefähr 170.000 Menschen mit Heizsystemen und Warmwasser. Und hinzu kommen dann verschiedene Maßnahmen mit verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, Kleidung, Decken, Bargeldhilfen.
Auch Hilfen im Energiebereich laufen unter Federführung des Wirtschaftsministeriums weiter. Zentral ist hier der sogenannte Energieunterstützungsfonds. Über ihn wurden zum Beispiel mobile Gasturbinen sowie Ausrüstung für Hochspannungen finanziert.
Es war knapp, aber im Europaparlament hat sich die Mehrheit dafür ausgesprochen, das Mercosur-Abkommen vom EuGH überprüfen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte das Freihandelsabkommen mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay ja am vergangenen Sonnabend unterzeichnet. Und davor hatte es eine breite Mehrheit der 27 Mitgliedsländer gegeben. Frankreich aber war strikt dagegen. Und im EU-Parlament ging der Antrag für eine juristische Klärung dann auch von französischen Abgeordneten aus. Nun verzögert sich das alles. Wichtig auch deswegen, weil ja Mercosur auch als Signal Richtung USA und China verstanden werden sollte. Jean-Marie Magro berichtet.
Has everyone voted? Vote is closed.
Parlamentspräsidentin Roberta Metsola schaut auf den Bildschirm.
And it is carried.
Die Abstimmung ist vorbei. Das Ergebnis so knapp, wie viele davor annahmen. 334 dafür, 324 dagegen. Das Europaparlament in Straßburg hat eine fundamentale Entscheidung getroffen. Der Europäische Gerichtshof soll noch einmal über das Mercosur-Abkommen schauen und prüfen, ob es mit den EU-Verträgen vereinbar ist.
Écoutez, c'est une immense victoire.
Ein großartiger Sieg sei das, meint Manon Aubry von der französischen Linksaußenpartei La France Insoumise. Vor allem in Frankreich ist wegen protestierender Landwirte der Widerstand gegen das Abkommen mit den Mercosur-Staaten groß. Parteiübergreifend stimmten die französischen Abgeordneten heute für die Überweisung an den Europäischen Gerichtshof. Von ganz links bis ganz rechts. Doch für eine Mehrheit braucht es mehr als die Stimmen von links und rechts außen und französische Abgeordnete. In jeder Fraktion fanden sich Parlamentarier, die für die Überweisung an den EuGH gestimmt haben. Etwa die deutsche Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini. Sie findet, die Abstimmung zeige,
dass wir als Abgeordnete auch dieses demokratische Recht wahrnehmen, sicherzustellen, dass diese Abkommen einhergehen mit Europarecht. Das ist sehr wichtig.
Bedauern dagegen bei der anderen Hälfte des Parlaments, etwa dem Mehrheitsführer und Chef der Europäischen Volkspartei Manfred Weber.
Wir erleben beispielsweise in Ländern wie Frankreich und Polen einen extrem starken Populismus, der es gar nicht mehr möglich gemacht hat, über die Sache ordentlich, sachlich zu reden. Und das ist äußerst bedenklich.
Eigentlich war in den kommenden 3 bis 4 Monaten geplant, dass die Fachausschüsse des Parlaments sich noch einmal intensiv mit dem Mercosur-Vertrag befassen und Änderungen vorschlagen. Am Ende hätte das Plenum dann über den Vertrag abgestimmt. Die Überweisung an den Europäischen Gerichtshof bedeutet nun aber, dass das Europaparlament in der Zeit, in der das Gericht prüft, also 12 bis 24 Monate, nicht abstimmen darf. Der SPD-Europaabgeordnete René Repasi.
Das Parlament hat sich mit dieser Entscheidung selbst entmachtet. Es kann jetzt, wo unter Hochdruck das Abkommen eigentlich zustande kommen muss, auch aufgrund des Verhältnisses mit den Vereinigten Staaten, jetzt wäre der Moment, um Dinge auch durchzusetzen, in 2 Jahren nicht mehr.
Für genau diesen Fall aber hat die Europäische Kommission die Möglichkeit, das Abkommen vorläufig anzuwenden. Sprich, das Europaparlament stimmt noch nicht zu, Mercosur gilt aber trotzdem schon. René Repasi.
Nach dem, was in Venezuela passiert ist, nach den Drohungen gegenüber Grönland, Mercosur ist das Gegenmodell zu der Donroe-Doktrin von Donald Trump. Die Europäische Union braucht dieses Abkommen und deswegen muss die Europäische Kommission jetzt die vorläufige Anwendbarkeit machen. Ich kann sagen, als Vorsitzender der SPD im Europäischen Parlament fordere ich auch die Kommission auf, die vorläufige Anwendbarkeit jetzt zu aktivieren.
Diese Forderung haben auch EVP-Chef Weber und Bundeskanzler Merz geäußert. Manon Aubry, die französische Abgeordnete von der Linksaußenpartei La France Insoumise, würde dieses Vorgehen dagegen scharf verurteilen. Das wäre ein absolut unerhörter und inakzeptabler Gewaltstreich. Dann müsste die Kommission fallen, denn das hat es noch nicht gegeben. Passend dazu muss sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen morgen einem Misstrauensvotum im EU-Parlament stellen, beantragt vom Vorsitzenden des extrem rechten Rassemblement National, Jordan Bardella. Natürlich wegen Mercosur.
Und zum Schluss der Themen des Tages noch zu einer europäischen Erfolgsgeschichte. Wenn wir über Drogenfahnder sprechen, dann denken wir vermutlich als erstes an Kokainfahnder auf Frachtschiffen, also importierte Ware. Nun ist aber ein historischer Schlag gegen Drogenlabore in Europa gelungen. Synthetisch hergestellte Drogen wie Amphetamin, MDMA oder Meth stellen ja ein ganz besonderes Gesundheitsrisiko dar. Europol ist es gelungen, mehr als 1.000 Tonnen Chemikalien zu beschlagnahmen, aus denen man offenbar 300 Tonnen harte Drogen produzieren hätte können. Auch in Deutschland, in Norddeutschland, sind Labore ausgehoben worden. 45 Verdächtige wurden festgenommen. Jan Nistegge berichtet über die Ermittlungen in Niedersachsen.
Es ist europaweit der größte Schlag, der bislang gelungen ist gegen die kriminellen organisierten Gruppen, die sich im Bereich der Herstellung und der Vertreibung synthetischer Drogen gezeigt hat.
Das sagt Frido de Vries, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück. Die Ermittler feiern den großen Schlag gegen einen internationalen Drogenring. 24 illegale Drogenlabore, über 85 Festnahmen, hunderte Tonnen Chemieabfälle und tonnenweise synthetische Drogen. Das ist die Bilanz des europäischen Großeinsatzes.
In dieser Dimension, dass wir europaweit ein Netzwerk feststellen konnten, das ist einmalig.
Auch in Norddeutschland waren die Ermittler im Einsatz. Allein in Niedersachsen wurden 14 Verdächtige festgenommen. Auch ein Mann, der in Papenburg eine Lagerhalle genutzt haben soll, um Chemikalien zu und von einem Drogenlabor in den Niederlanden zu transportieren. Über 300 Kilogramm synthetischer Drogen konnten sichergestellt werden, als das Labor aufgedeckt wurde. Die Razzien richteten sich gegen einen großen zusammenhängenden internationalen Drogenring. Bereits im vergangenen Jahr gab es durch die Ermittlungsgruppe dazu verschiedene Einsätze. Im niedersächsischen Wolfenbüttel und in Quickborn in Schleswig-Holstein wurden Drogenlabore ausgehoben. Das sagt Monika Denhardt, Leiterin des Zollfahndungsamtes Hannover.
Die Täter suchen ja auch die Möglichkeit, die Transportwege zu minimieren. Also ist auch davon auszugehen, ohne wenn wir das auch an manchen Stellen nicht konkret machen können, dass auch diese Drogen in Deutschland verkauft worden sind.
Vor knapp einem Jahr fing alles an. Polnische Ermittler wurden auf den Mann in Papenburg aufmerksam. Daraufhin schaltete sich die Kriminalinspektion Osnabrück ein und koordinierte die Ermittlungen gemeinsam mit dem Zollfahndungsamt Hannover. Der Fall wurde so groß, dass sich Europol beteiligte und damit weitere Behörden aus Polen, Belgien, den Niederlanden, Tschechien und Spanien. Wichtig für die Ermittler: Drogenlabore sind alles andere als harmlos, auch für die Bevölkerung. Das zeigt ein Beispiel aus Nordhorn in der Grafschaft Bentheim. Hier explodierte vor 2 Jahren ein Drogenlabor mitten in einer Wohnsiedlung.
Europol hat einen europaweit aktiven Drogenring aufgehoben. Soweit Informationen von Jan Nistegge. Damit enden die Themen des Tages für Mittwoch, den 21. Januar. Alle Ausgaben übrigens auch immer in der NDR-Info-App.